Maria, ich freue mich, dass du heute wieder da bist in unserem Podcast Unverschämt katholisch. Willkommen.
Dankeschön, freue mich auch.
Heute wollte ich mit dir unbedingt über ein Thema, das ist irgendwie auch so ein Thema, das mich in meinem eigenen Leben eigentlich sehr beschäftigt und mir irgendwie wichtig ist, nämlich das Thema der Emotionen sprechen. Mhm. Weil ich merke, dass ich bin eher so ein schon sehr gefühlsbetonter Mensch und das ist für mich schon manchmal so ein Orientierungsgeber, so fühle ich es oder nicht. Und ich dachte mir irgendwie, was sagt eigentlich die Philosophin zu dem? Und deswegen wollte ich dich schon mal zuerst fragen, so, ja, was sagt die Philosophie eigentlich über Emotionen?
Ja.
Gleich ein steiler Einstieg.
Ein sehr guter, also sehr gute Frage. Puh, die Philosophie sagt dazu einiges und ist auch sehr interessant. Also ganz konkret einmal gesagt, geschichtlich sind Emotionen in der Philosophie eigentlich extrem unterbetont und werden im Menschenleben, also im Leben des Menschen, nicht für wichtig gehalten. Also es gibt jahrhundertelang die Einstellung, also und so wird auch eigentlich hauptsächlich der Mensch definiert als ein Wesen, das die Vernunft und den freien Willen hat. Mhm. Und die Gefühle sind ja auch ein bisschen was Unangenehmes. Die kann man nicht kontrollieren. Also sie erscheinen plötzlich, sind oft irrational auch und behindern oft die Vernunft und den Willen. Also zum Beispiel, wenn ich mich auf einmal wenn mich eine Wut überkommt, ja, und ich weiß, dass es nicht richtig ist, mein Kind anzuschreien oder irgendwie, ja, schlagen zu wollen, aber in dem Moment funktioniert meine Vernunft gar nicht, ja. Mhm. Ich schlage meine Kinder nicht, aber ich sage nur, oft vernebeln Gefühle die Vernunft, ja. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn ich studiere und ich habe absolut keine Lust
zu lernen,
keinen Bock und alles andere würde ich lieber machen können. Und das lähmt dann richtig den Willen. Also da können die Gefühle ja so richtig sich breit machen.
Ja.
Gut. Und so ging es so dahin. Und wenn von Gefühlen gesprochen wurde, dann eher dann war das der untere Teil des Menschen, etwas, was mit den Tieren vielleicht gemeinsam, also diese Appetite,
so
Lustgefühle,
Triebe
und so weiter. Ja, genau. Und dann ist eine ganz entscheidende Wende passiert mit dem Blaise Pascal. Der hat im Rahmen der Aufklärung gesagt, na hallo, also nur vernunftsbetont und nur mit der Vernunft denken, da fehlt uns irgendetwas. Also da geht uns was ab. Und vor allem von den Geheimnissen im Leben, vor allem von den tieferen Dingen im Leben. Und er hat dann, schwierig für die Philosophie, weil er hat nur Fragmente geschrieben, er hat nicht ein einheitliches Buch geschrieben, okay, sondern nur so Gedanken, war auch Mathematiker eigentlich und dann Philosoph. Und er hat dann ganz berühmt gesagt, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Also das Herz hat Gründe, die Vernunft nicht kennt. Ja? Mhm. Und das war dann so ein obskurer Satz, der irgendwo sich festgesetzt hat, aber niemand wusste, ja, was heißt denn das jetzt? Also das Gefühle vernünftig
so fühle ich
sind
mich gerade.
Und so weiter. Ja. Dann kam noch ein Philosoph, der war auch ganz interessant, das war der David Hume, interessanterweise, der total vernunftsbetont und er war Empirist,
ja,
also Empiricist.
Ja, ich glaube, empirischer
und,
Wissenschaftler.
Genau.
Ja.
Und der hat gesagt, dass wir keinen Zugang zum Guten haben durch die Vernunft, sondern nur durch Gefühle. Total bizarr eigentlich,
ja,
wenn man ihn so im Großen nimmt. Aber er hat gesagt, nein, ich weiß das Gute, ich kenne das Gute, ich nehme es nicht mit der Vernunft wahr, sondern durch mein Gefühl erlebe ich das.
Ja,
weil ein bisschen die Problematik, dass natürlich die Gefühle ausschlaggebend sind für das Gute. Das heißt, wenn ich keinen Bock habe und mich nicht danach fühle, dann ist es nicht gut, dann mache ich halt was anderes. So quasi, ja,
ja.
Und das führt zu einem Subjektivismus und zu einem Relativismus, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Aber natürlich, wenn man es abhängig macht von Gefühlen. Okay.
Kannst du ganz kurz sagen, du hast gesagt, es führt zu einem Subjektivismus und einem Relativismus. Was würde das bedeuten? Also, was heißt das?
Ja. Ja, also zum Beispiel, wenn ich sage, nö, ich finde das jetzt ganz in Ordnung, wenn in einer Kultur, sag mal, Frauen zusammenzuschlagen. Ich meine, war ja lange so.
Mhm.
Ja. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist das auch richtig. Also dann ist das auch in Ordnung. Ja.
Mhm.
Das ist ein Problem, wenn es nur von den Gefühlen abhängt, weil die Gefühle können nicht urteilen über die Wahrheit auch. Und Also, oder wenn ich sage, ja, ich habe das Gefühl, oder ich bin so verliebt in diesen Typen und ich glaube, er ist das Beste. Und man richtet sich nur nach den Gefühlen, ja. Und der Typ ist bad news. Oh, also von vorne bis hinten. Also ich meine, weil er total Probleme hat. Alle roten Fahnen müssten eigentlich da hochgesteckt werden, weil die Vernunft sehen müsste, ja, der ist nicht richtig integriert und der hat ganz komische Vorstellungen und seine Beziehung zu mir. Verstehst du? Ja. Wenn ich nur nach Gefühlen urteile, komme ich da in einen Trubel, das ist dann, und dann vor allem ist mein Gefühl anders als dein Gefühl, oft. Ja. Ja, das ist dann auch, das kommt dann auch dazu. Ja gut, ja. Hat irgendjemand von uns recht?
Ja.
Oder ist es einfach für dich wahr und für mich wahr?
Ja.
Ja? Also für mich ist wahr, dass zum Beispiel am Frausein etwas Schönes ist.
Ja.
Ja, aber für dich ist wahr, dass Frausein eigentlich schrecklich ist und dass du so dazwischen irgendwas sein willst. Ja? Also ich meine, verstehst du, wenn es nur die Gefühle ausschlaggebend sind, dann kommen wir in ganz, ganz bizarre Diskussionen, in denen wir jetzt in der letzten Zeit ja auch waren, ja, weil alle nach den Gefühlen sich richten und so oft diese Diskussionen auch in der Politik, im sozialen Leben eigentlich extrem gefühlsbetont sind. Und oft gar nicht Argumente mehr gemacht werden. Mhm. Oft gar nicht mehr aufgewiesen wird, warum diese Argumente stimmen oder nicht. Ja? Also da ist es ziemlich gefährlich. Und mit dem David Hume ließ sich das nicht lösen. Und dann kamen wir zu einer ganz interessanten Periode, finde ich, von der Philosophie. Und das war im letzten Jahrhundert. Also gerade am Anfang des letzten Jahrhunderts. Und zwar gab es da eine aufsteigende Philosophie, die Phänomenologie, und die hat sich alles wieder angeschaut, und zwar durch eine tiefere Feinfühligkeit der bewussten Erfahrung. Mhm. Und da waren, also zum Beispiel, ich nenne jetzt da nur Scheler. Scheler war jetzt zum Beispiel ein Pionier des Ganzen, ja, und Edith Stein auch, Dietrich von Hildebrand. Also es gibt so drei große Namen, die in Österreich auch ziemlich bekannt sind eigentlich, also deutsch, aber in Österreich auch bekannt. Und die haben jetzt was ganz Interessantes beigetragen zu der Diskussion. Und zwar haben sie gesagt, ja, der Hume hat recht. Mhm. Wenn wir keine Gefühle haben, dann verschwinden Konturen. Das heißt, dann beginnt die Welt immer grauer zu werden. Mhm. Ja? Ohne Gefühle beginnen Unterschiede zu verschwinden, beginnen Farben zu verschwinden. Und empfinde ich so die Welt als grau und es ist alles dasselbe, mir ist dann auch alles wurscht. Also das ist dann so der nächste Schritt. Ja? Mhm. Also sie haben gesagt, mit der Erfahrung der Gefühle hängt sehr stark Färbung, und zwar Wertfärbung, zusammen. Mhm. Aber jetzt natürlich diese Frage, okay, hängt der Wert ab von meinem Gefühl oder ist mein Gefühl eine Antwort auf einen wahrgenommenen Wert? Verstehst du? Mhm. Okay, und jetzt, und was auch ganz interessant ist, und das haben wir der Psychologie zu verdanken, ja? Weil die Philosophie ist oft eben zu abstrakt. Und das betreiben oft Erwachsene. Und die denken nur als Erwachsene. Ja?
Ja.
Und die Psychologie, die überhaupt Entwicklungsphasen so studiert hat, die hat gesagt, na schau, als Menschen beginnen wir eigentlich nicht mit der Vernunft. Wir beginnen mit Gefühlen ganz stark, das sehe ich ja bei meiner eher Einjährigen, auch sag mal bei meinem Achtjährigen noch, der gerade erst 8 geworden ist, ja. Aber die sind extrem gefühlsbetont in der Kindheit. Ja? Und das Kind fühlt die Güte der Mutter. Es fühlt die Warmherzigkeit der Mutter. Ja? Es hat ein Gespür dafür, dass etwas gut ist oder etwas böse ist. Das kann es nicht artikulieren. Das ist nicht eine rationale, vernünftige Wahrnahme, sondern das hängt sehr stark mit dem Gefühl zusammen.
Mhm.
Aber jetzt, schau, bei einem Kind ist zum Beispiel ganz, und deshalb haben wir die Erwachsenen so sich abgesetzt von Gefühlen. Weil zum Beispiel, wenn du ein 1-, 2- oder 3-jähriges Kind beobachtest, mein Gott, die schwanken mit den Gefühlen. Also du kannst dir wirklich ein Video machen von einem 1-jährigen Kind. Und dann kommst du von der Phase des höchsten Glücks in totale Wut, in völlige Trauer innerhalb von 2 Minuten. Also das ändert sich ja vollkommen. Ja, also, und da sieht man an dem Kind, dass du nicht nur gefühlig leben kannst, ja, dass da muss was mehr rein. Ja? Mhm. Bei dem Einjährigen ist das vielleicht noch süß, wenn es nicht gerade in der Öffentlichkeit passiert, kann man vielleicht noch drüber lachen. Aber wenn das bei einem 12-Jährigen oder bei einem 19-Jährigen oder bei einem 30-Jährigen dann so gelebt wird, dann ist das total ungut. Ja? Also da denkst du, oh, halle. Yeah. Also mit dem möchte ich jetzt nicht irgendwie eine Beziehung anfangen. Und da merken wir, da fehlt was. Ja? Mhm. Das war jetzt also nur jetzt einmal der rein historische Einstieg.
Ja. Ja.
Tut mir leid, das war jetzt ein bisschen lang. Aber eben, also mit Werten hängen Gefühle sehr zusammen. Und wenn wir die Gefühle nicht haben, dass wir da Werte verlieren. Und übrigens der Viktor Frankl, der Psychologe,
ja,
der hat ja in seinem Buch Ja zum Leben das auch beschrieben, glaube ich, sehr eindeutig. Also weil er gesagt hat, zum Beispiel in Auschwitz, der stärkste Selbstverteidigungsmechanismus ist die Abschaltung der Gefühle.
Mhm.
Weil du kannst das gar nicht mehr in dieser Größenordnung, das Böse so aufnehmen. Mhm. Sonst kannst du nicht überleben. Mhm. Ja. Und du musst irgendwo eine Distanz nehmen zu dem Bösen und zu dem Guten. Ja? Und das machst du, indem du die Gefühle abschaltest.
Mhm.
Ja? Aber das ist dann auch eine Gefahr. Für den Gefangenen ist es ein Selbstverteidigungsmechanismus. Aber zum Beispiel für Eichmann, das hat ja die Hannah von Arendt beschrieben.
Mhm.
Ja? Sie hat erwartet, dass der Eichmann ein Monster ist. Ja? Und dass man das sehen wird. Aber der Eichmann war so vernünftig, ja, Vernunft betont, und hat das nur rein als Kalkulation und Dings gesehen und hatte überhaupt keine Gefühle. Er konnte nicht auf die Werte eingehen, weil bei ihm dieses Gefühlsleben total ausgeschalten war.
Mhm.
Ja? Also das greifen eben diese Philosophen auf,
ja,
am Anfang des letzten Jahrhunderts. Mhm. Und dann, und sie kritisieren übrigens, ganz interessant, die Psychologie. Heftigst.
Wirklich?
Auf die
Wieso?
Heftigste Art und Weise. Weil...
Lass hören.
Ja, ja. Nein, es ist, also du liest Reinach, du liest Scheler, du liest...
Du weißt, dass ich Psychologie im Bachelor studiert habe.
Ja, ich weiß.
Roast me.
Ich habe die Psychologie ja auch, das war ja meine erste Wahl.
Uh-huh.
Und dann habe ich es nicht ausgehalten, und zwar aus diesem Grund. Und ich glaube, diese Kritik ist gut angebracht. Weil die haben gesagt, die Psychologie benimmt sich schändlich.
Autsch.
Weil sie überhaupt die Philosophie nicht mit reinbezieht.
Mm.
Und zwar, weil sie den Menschen nicht gut versteht. Sie hat kein Menschenbild, kein gutes, ausgeprägtes, das auch der Erfahrung und der Wahrheit also entspricht.
Mm.
Und sie untersucht nicht die verschiedenen wesenhaft andersartigen Gefühle. Sie macht keine Unterscheidung. Und wenn sie keine Unterscheidung macht, dann kann sie nicht helfen.
Mm.
Verstehst du? Und das waren die zwei stärksten Kritiken, die, glaube ich, persönlich sehr, angebracht waren, genau, eigentlich.
Justified. Du hast gesagt, die verschieden wesenhaft andersartigen Gefühle, glaube ich. Was meinst du damit?
Was um Gottes Willen. Meint man mit so einem philosophisch? Da schalten oft alle ab, gell? In der Philosophie, mein Gott, nicht einmal den Begriff, den versteht man ja nicht. Und was soll das heißen? Okay, na, ist aber ganz einfach. Also, ich beziehe mich jetzt hier vor allem auf den Dietrich von Hildebrand, weil ich glaube, der hat das also als Einstieg am einfachsten und auch am klarsten, sagt er das in seinen Werken. Er hat ein Werk über das Herz und über menschliche und göttliche Affektivität, was sowohl die Scholasten als auch, also auf jeden Fall, ist ein anderes Thema. Okay, aber er sagt, schau, wir müssen mindestens unterscheiden zwischen drei ganz verschiedenen Arten von Gefühlen. Und das ist immer die Gefahr, wenn du ein Wort benutzt und ganz verschiedene Sachen damit meinst.
Mhm.
Ja? Also er sagt, es gibt zum Beispiel leibliche Gefühle, der Schmerz.
Mhm.
Ja? Also wenn ich mich verletze an meiner Hand, das Gefühl hat seinen Ursprung in meinem Leib. Ich verspüre es am Leib, im Leib.
Ja.
Ja? Und er hat gesagt, so ein Gefühl hat eine Ursache, aber keinen Grund. Ja? Also es wird verursacht, aber auch wenn ich die Ursache nicht kenne, ist das Gefühl da. Zum Beispiel, ich habe unglaubliche Kopfschmerzen. ich weiß nicht, dass das Kissen, auf dem ich liege, dass ich da eine Allergie habe auf das Material im Kissen. Aber jeden Tag wache ich mit unglaublichen Schmerzen auf, mit einem Gefühl, einfach mir ist so unwohl physisch. Mhm. Ja? Ich muss die Ursache nicht kennen, das Gefühl macht sich breit. Mhm. Ja? Wenn ich die Ursache kenne, dann kann ich natürlich die Ursache angehen. Dann kann ich ja, dementsprechend handeln.
Neues Kissen kaufen.
Zum Beispiel, genau. Sehr wichtig. Dann sagt er, gibt es also die leiblichen Gefühle. Als zweite Kategorie gibt es diese psychischen Gefühle.
Ja.
Und die sind auch ganz interessant. Also das ist, da sagt er, die verspürst du nicht im Leib zuerst, also im ja. Körper, mhm. sondern auf einer psychischen Ebene. Ja? Und da musst du denken, zum Beispiel, wenn du so irgendwie irritiert aufwachst, ja, so schlecht gelaunt, oder wenn du beginnst, Alkohol zu trinken und dann auf einmal fühlst du dich irgendwie so happy, euphorisch, oder wenn du Sport machst. Ja? Also, und da hängt das wirklich dann sehr oft eben mit chemischen, also Prozessen, neurologischen Prozessen, hormonellen. Also das hat eine gewisse... Aber anders als jetzt der Rest des Leibes. Mhm. Ja? Und da muss man jetzt eben unterscheiden. Und das haben die Psychologen eben, meint er, nicht gemacht.
Mhm.
Und da lasse ich die Psychologen, da lasse ich dich dann reden, ob du glaubst, dass das unberechtigt ist. Das ist natürlich sehr wichtig. Ja? Da musst du sprechen. Und zwar sagt er, schau, du kannst zwei verschiedene Arten von Wut eigentlich erleben. Die eine ist einfach, du wachst zornig auf. Ja? Es hat keinen Grund, es hat kein Objekt, auf das sich der Zorn, aber es ist einfach, du bist in einem ständigen Status so von Aggression, ja? Die dann leicht irgendwo ein Funke und das Ganze geht hoch. Ja? Mhm. Und da kannst du richtig eine Wut haben und das ist diese dritte Klasse eigentlich von Gefühlen und die ist geistig, die hat einen Bezug auf ein Objekt zum Beispiel, ja? Jemand stiehlt deinen Computer und jetzt bist du wütend. Mhm. Okay, jetzt schau, diese Wut und die andere Wut, mhm. unter Anführungszeichen, unterscheiden sich total. Yeah. Mhm. Ja? Weil diese Aggression oder was Leute Wut nennen, die kann ja sein, weil du zum Beispiel nicht gut schläfst oder nicht genug schläfst oder weil du, es hängt zusammen oft, wir hängen überhaupt zusammen. Alle drei Arten von Gefühlen spielen aufeinander ab. Verstehst du? Mhm. Es ist nie so, dass du nur leibliche und das wirkt sich überhaupt nicht auch auf die, das Psychologische und nicht auf das Geistige, sondern da ist immer ein Zusammenhang. Mhm. Aber in dieser schlechten Laune, das kann sein, weil du ungesund bist oder weil du irgendwie schlecht in einer Beziehung, also irgendeine schlechte Beziehung, die sich dann irgendwo auswirkt oder so, dass du einfach Dinge machst, die dich da... dass du unreguliert bist, ja, mhm. auf diesen eher chemischen oder auf diesen physischen Niveaus.
Mhm.
Aber bei der Wut, ich kann mich nicht verlieben einfach so, sondern ich liebe jemanden. Verstehst du? Das ist eine Antwort. Dieses Gefühl, es hat einen Bezug, einen Grund. Ja? Ich habe jemanden kennengelernt und den finde ich super. Mhm. Ja? Und jetzt schau, das Gefühl bezieht sich nicht auf Wahrheit, auf ein Faktum,
okay.
sondern es bezieht sich auf einen Wert.
Aha.
Das Faktum, man hat Computer vom Tisch genommen oder man hat meinen Computer vom Tisch genommen, alleine bringt mich nicht zur Wut.
Mhm.
Man hat Computer vom Tisch genommen und ohne meine Erlaubnis und gestohlen. Da ist jetzt aber ein Wert enthalten, den ich erkenne. Das Stehlen ist nicht richtig. Und jetzt habe ich eine Wut. Verstehst du?
Mhm.
Und da haben sie gesagt, die Philosophen, na schau, die musst du ja ganz anders behandeln, diese Gefühle.
Mhm.
Und das sind Gefühle, die können Tiere nicht haben.
Mhm.
Ja, die können keine anderen, weil im Breiten sind das vernünftige Gefühle. Ja?
Mhm.
Es bedarf einer Wahrnehmung. Und nicht nur irgendeiner Wahrnehmung, sondern einer Wahrnehmung, dass etwas gut oder schlecht ist. Verstehst du?
Mhm.
Ja? Und jetzt muss ich das ganz anders angehen.
Mhm.
Verstehst du? Jetzt kann ich, jetzt muss ich fragen, warum habe ich das Gefühl? Was ist der Grund für dieses Gefühl? Und jetzt erst kann ich dann das Wesen dieses Gefühls, was bedeutet eigentlich Ressentiment? Was bedeutet eigentlich Reue? Was bedeutet das Schuldgefühl? Ja? In welchem Bezug steht es?
Mhm.
Und was ist da die wesenhafte Struktur dieses Gefühls?
Mhm.
Also das kann ich nur bei diesen geistigen Gefühlen machen
mhm.
und bei den anderen nicht.
Mhm.
Und das heißt, schau, in der Psychologie zum Beispiel in Amerika ist es ja ein Horror. Ehrlich gesagt, also ich habe viele beste Freunde sind Psychologen, ja, und ich rede jetzt nicht über alle Psychologen und alle Psychotherapeuten und so weiter, aber in Amerika ist die Tendenz, alles medikamentös zu behandeln, ja. Gleich dahin zu kommen, mit Kindern und so weiter, mit einer Pille. Anstatt, dass man eben dieses ganzheitliche Bild vom Menschen hat, der Mensch hat verschiedene Dimensionen. Den Leib, das emotional-psychische und dann die geistigen Gefühle.
Mhm.
Und diese drei Dimensionen, die müssen in einem Einklang sein, ja, die wirken sich aus, aufeinander. Übrigens, die Hildegard von Bingen, kennst du die?
Ja,
ja.
Also, ja.
Kennst du? Die Hildegard von Bingen war ja unglaublich, ist ja in der Kirche eigentlich eine Kirchenlehrerin.
Ja, ja.
Ja, und total krass.
Come on, Hildegard.
Oder? Ja, nein, aber echt total krass, weil die hat so Behauptungen gemacht zum Beispiel, dass sogar dein Diät und das Wohlbefinden deines Leibes sich auswirken auf deine Spiritualität, deine Beziehung mit Gott.
Mhm.
Sie sieht dieses ganzheitliche Bild vom Menschen.
Mhm.
Und sie erkennt natürlich, was die Psychologie, glaube ich, oft nicht macht, dass die Seele, die geistige Dimension des Menschen die wichtigste ist. Ja? Und sie schaut darauf, dass dieses Wohlbefinden muss sich, das spielt sich aus, wenn ich seelisch irgendwo ein Leiden habe, das wirkt sich auf meinen Leib aus. Ja? Das gibt ja immer mehr Studien mit Krebs. Ich meine, verstehst
du? Yeah.
Mein Leib, mein Körper zeichnet ab irgendwo, wenn es mir auf anderen Niveaus nicht gut geht, nicht wahr? Mhm. Also da ist ein Zusammenhang.
Mhm. Wenn du jetzt so eine, keine Ahnung, Bestandsaufnahme der heutigen häufigsten Fehler, wenn es zu Emotionen und Umgang mit Emotionen kommt. Wir haben jetzt gesagt, es gibt die leiblichen, die geistigen und die psychischen dazwischen. Wozu neigen wir am meisten? Bewerten wir die Gefühle unter? Bewerten wir sie über? Verteufeln wir sie? Feiern wir sie hoch? Was nimmst du da so wahr an quasi möglichen Hürden im guten Umgang mit den Gefühlen und den Emotionen?
Also ich glaube, die Hürden sind, dass wir eigentlich alles machen, zu allem tendieren. Meinst du das? Also zum Beispiel, ich meine, heutzutage werden die Gefühle total hochgewirbelt und also haben wir so ein übermäßiges, überwuchendes Gefühlsleben. Oft sehen wir, zum Beispiel interessant, in den USA wurden jetzt Studien gemacht, dass im Highschool und an der Uni, ja, es gibt dieses Briggs-Myers, diesen Test, ja, das ist ein psychologischer Test, und da gibt es diese Thinkers und Feelers, das sind zwei Kategorien. Und die Feelers, die Fühler, ja, haben sich enorm gesteigert in den letzten 20 Jahren, was eigentlich so Gen Z-mäßig, also ein bisschen da ein Overlap ist, ja.
Mhm.
Und dass das Gefühlsleben total überbetont ist und das Denken eher weniger. Ja?
Mhm.
Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann fragst du, also wo liegt das größte Problem, wenn wir sie überbetonen oder wenn wir sie unterbetonen?
Mhm.
Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es ein größeres Problem gibt, es sind beides extrem problematisch.
Mhm. Und wir neigen zu beidem irgendwie,
ja.
Auch heute quasi,
ja.
Würdest du sagen, oder?
Ja, und das, was diese Phänomenologen gesagt haben, und das finde ich so schön, also, und so vor allem, also eben, die Philosophie kann schön sein und kann Freude machen, ja. Also sie ist nicht nur abstrakt, weil sie eben so realitäts- und erfahrungsbezogen ist, ja. Und das, was diese Phänomenologen ausgearbeitet haben, ist, schau, es ist richtig, dass der Mensch Vernunft hat und der Mensch hat einen Willen, aber der Mensch hat auch eine dritte geistige Fähigkeit und das ist die Fähigkeit zu fühlen. Aber bei diesen Gefühlen reden wir jetzt nur von dieser dritten Klasse, ja? Diese eigentlich,
geistigen.
Ja, von den geistigen,
okay.
Gefühlen, genau.
Mhm.
Und dann sagen sie, und da gibt es ein schönes Bild bei Platon, ich liebe das, Platon hat immer schöne Bilder, wenn er über den Menschen spricht und er probiert das immer den Leuten durch Bildern klar zu machen. Und Und da kommt immer das Gleiche heraus. Dass bei Menschen gibt es verschiedene Teile und diese Teile müssen harmonisch zusammenleben, auch in einer gewissen Hierarchie, sonst gibt es ein Problem. Ja? Und er hat einmal ein Bild für den Menschen und da ist der Mensch auf einer Kutsche und hat zwei fliegende Pferde. Mhm. Und er zeigt, dass wenn irgendein Teil, ja hier mir in der Leib und dann die höheren, also das Noble vom Menschen und dann die Vernunft, wenn da irgendetwas aus dem Gleichgewicht kommt, dann stürzt der gesamte Wagen aus der Luft hinunter und der Mensch ist zerstört oder ist fragmentiert eigentlich. Ja? Mhm. Okay, ich würde jetzt nicht das gleiche Bild nehmen, sondern ich würde vorschlagen, dass was die Phänomenologen sagen, ist, der Kutscher ist das Ich und das Ich hat drei Fähigkeiten. Ja, also drei fliegende Pferde, die irgendwie trotz Flügeln nebeneinander, man müsste mir vielleicht das Bild ein bisschen überlegen. Okay, aber das sind Vernunft und die Gefühle, die geistigen Gefühle und den Willen. Und die müssen miteinander arbeiten und die müssen harmonisch abgestimmt sein aufeinander. Und wenn sie es nicht sind, dann kommt es zu extremen Distortions, dann kommt
Verzerrungen.
Es Verzerrungen im Menschen, ja. Und als Beispiel, konkrete Beispiele.
Ja, bitte.
Okay. Konkrete Beispiele. Gut. Sagen wir jetzt, das Gefühlsleben ist überbetont. Uh-huh. Der Hildebrand redet hier von Hypotrophie, ja, uh-huh. Also einer Überentwicklung des Gefühlslebens. Okay. Er sagt immer, wenn du eine Überentwicklung von einer Fähigkeit hast, dann kommen die anderen, verkümmern dann. Ja? Okay. Und er sagt, schau, da gibt es diese Beispiele. Jemand total enthusiastisch für Christus oder für die Kirche. Ja. Ja, ich liebe Christus. Aber er tut nichts. Mhm. Er macht nichts. Verstehst du?
Ja.
Also das ist dann keine Tugend. Er meint zwar seinen Enthusiasmus für dieses Gute, ja, heißt, dass er selber gut ist und dass er wirklich Christus liebt, aber Liebe ohne Zeichen setzen, Liebe ohne Taten ist nicht wirklich Liebe. Verstehst du? Es ist nicht genug. Mhm. Ja? Oder jemand, der sagt, ach, ich fühle mich Gott so nahe, ich bin so connected mit Jesus, wenn ich in die Natur gehe, ja, aber nicht, wenn ich hinausgehe, wenn ich in eine Messe gehe, da habe ich überhaupt keinen Bezug zu Christus. Okay, natürlich, in der Natur lässt sich's gut beten und da haben wir überall einen Abdruck von Gott, natürlich, ja, also, und findet man Gott durch die Natur, absolut, aber da verkümmert jetzt die Vernunft, weil als Katholik weiß ich, dass in der Messe, egal, was ich von dem Priester weiß, egal, wie alt und halb lebendig die Menschen sind, da empfange ich, ja, Christus, wirklich Leib, Seele, Blut, seine Göttlichkeit, seine Menschlichkeit, das empfange ich. Da kann ich mit der Vernunft, verstehst du, die Vernunft muss das kritisch betrachten und sagen, okay, dieses Gefühl ist nicht abstimmig mit der Realität. Mhm. Ich kann nicht einen tieferen Bezug zu Gott haben, als ihn aufzunehmen und dann mit ihm so eins zu werden, ja, sogar physisch. Als
cool. Ich finde es cool, dass du da jetzt gerade vor allem bei diesem Beispiel die Vernunft nimmst, weil ich finde gerade das, nur kurz um dieses Beispiel aufzugreifen, ich finde es lustig, weil gerade die Eucharistie sagt man ja, also und es ist ja auch so, übersteigt unsere Vernunft so doll.
Ja.
Also man kann das ja irgendwie nicht begreifen, was da passiert. Hast du
völlig recht, ja.
Aber ich finde es jetzt gerade irgendwie so erfrischend, das mal so zu hören, so du musst da deine Vernunft einschalten, dass du deine Gefühle da hinordnest, dass das Höchste überhaupt ist. Das ist ja verrückt.
Ja.
Das finde ich irgendwie cool, habe ich noch nie so mir gedacht, dass man da quasi die Vernunft benutzt, damit man das richtig bewerten kann, was man da erlebt.
Ja, und ich meine, das ist es ja. Die katholische Kirche betont ja immer die Vernunft, ja, und sagt, schau, es ist zwar ein Geheimnis, es übersteigt die Vernunft, ja, aber die Vernunft kann sehen, dass da ein Logos ist und dass das nicht ein Widerspruch ist. Und die Vernunft eben auch wieder mit der Erfahrung. Das ist ja alles, wenn es nur vernünftig bleibt und überhaupt nicht erfahrungsbetont. Also ich meine, es ist eine ganz andere Frage. Okay, aber zurück zu den Gefühlen. Also diese Verkümmerung, ja, von Vernunft und von dem Willen, ja, wo das ist ganz problematisch, wenn nur die Gefühle Und dann vor allem, wenn die Gefühle dann sagen, ja, das ist richtig, weil ich, und ich höre das bei meinen Studenten immer jetzt, immer auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es hier in Österreich ist, aber, well, I feel like it's the right thing to do. Oder I feel like this is true. Who cares? Es ist doch total wurscht, was du fühlst in dem Moment, wenn es um die Wahrheit geht. Ja? Mhm. Da musst du schauen, ja, ist es wahr? Da muss die Vernunft auch etwas eingeschalten werden. Du kannst doch nicht einfach, verstehst du? Ich meine, wenn wir unser Leben so angehen, nur gefühlsbetont, dann können wir uns total auf Irrwegen dann befinden. Ja? Ja, also Vernunft ist wichtig für die Gefühle. Und wenn die Gefühle Überhand nehmen, dann kannst du es so verstehen. Das heißt, wenn die Vernunft beginnt, so zu tun, als wäre sie urteilsfähig, ja, was sie nicht ist, Entschuldige, habe ich jetzt gerade Gefühl.
Yeah.
Wenn das Gefühl so tut, als wäre sie urteilsfähig, dann macht sie etwas, wozu sie eigentlich unfähig ist. Aber das heißt, sie übernimmt eine Rolle, die ihr nicht gehört.
Mhm.
Ja? Und dadurch verkümmert der eigentliche Verstand. Ja? Und ich glaube, das haben wir ganz krass erfahren, was das auf einer politisch-gesellschaftlichen Niveau, wozu das führen kann. Das haben wir, glaube ich, ganz extrem auch, finde ich, während auch Corona erfahren. Ja? Also, dass da der Verstand oft überhaupt nicht mitgespielt hat, sondern nur Furcht, nur Angst, nur, also, und dass man zu wenig mit der Vernunft, also es ist einfach eine Gefahr besteht, ja, und es muss sich abspielen. Okay, nehmen wir aber jetzt das Gegenbeispiel.
Okay.
Dass du keine Gefühle hast. Eins davon haben wir besprochen, also mit Auschwitz. Zum Beispiel jemanden wie den Mendele, diesen Arzt in Auschwitz, ja, der experimentiert hat, extremst an Menschen, also furchtbare Experimente gemacht hat, ohne Schmerzmittel, ohne irgendetwas. Boah. Und er hat das einfach alles beobachtet. Schau, das ist jemand, wo überhaupt kein Gefühl, er ist zu keinem Gefühl der Empathie. Für Edith Stein ist das der Zugang, den wir haben, wo wir wissen, dass das ein Mensch ist. Ja? Also das geschieht für sie durch ein Gefühl, nicht durch die Vernunft. Ja? Weil ohne dieses Gefühl ist die Vernunft, sieht nur das Äußere und beginnt so objektiv, kalkulativ, kalt die Sachen anzuschauen. Das muss die Vernunft manchmal. Ja, das muss der Mediziner manchmal machen, sodass er fähig ist, eine Operation gut durchzuführen. Das muss manchmal ein Richter, muss eine Distanz, eine innere Distanz, eine Gefühlsdistanz nehmen und sich nur einmal Fakten anschauen. Ja? Aber die Wahrheit ist nicht beschränkt auf Fakten, sondern auf die Tatsache, dass diese Sachverhalte auch einen Wert haben. Ja? Wenn ich den Mensch nur sehe, als in den Wahrheiten, wie er funktioniert und woraus er besteht, dann verkenne ich den Menschen ja völlig. Dann, wenn ich den Menschen nicht sehe als gut, ja, als fähig zum Guten auch, dann fehlt mir eigentlich die wichtigste Einsicht zum Menschen. Und die gewinne ich nicht durch reine Vernunft.
Okay.
Sondern dazu brauche ich, sagen die Phänomenologen und sagt auch, glaube ich, die Erfahrung, das Gefühl. Ja, und der Viktor Frankl beschreibt ein unglaubliches, er hat gesagt, er hätte sich gar nicht daran erinnert, wenn er nicht damals registriert hätte, dass das so komisch und eigentlich so verworren war. Er hatte gerade mit jemandem gesprochen, ein Gespräch gehabt mit einem Kranken, er war da in der Krankenstation und dann starb dieser Mann. Und er aß seine Suppe und sah, wie sie den Mann, mit dem er gerade ein Gespräch geführt hatte, weggeschleppt wurde. Und zwar dermaßen, dass sein Kopf bei jeder Treppe angeschlagen, also die haben sich überhaupt nicht gekümmert, dass da ein Mensch ist oder eine menschliche Leiche, sondern ihn einfach weggeschleppt wie ein Objekt. Und dem Viktor Frankl war das total wurscht, den hat das total kalt gelassen. Und er konnte sich danach daran erinnern, und er hat gesagt, das war, weil kein Gefühl, das Gefühl war tot. Er lebte in einem Zustand der Apathie. Ja? Und er hat gesagt, da hat mir der Zugang zu dem Menschen als Menschen total gefehlt. Und das war so krass und ich wusste, dass das krass ist. Und deshalb konnte ich das nachher, jahrelang später, wusste ich noch genau von dieser Erfahrung. Sonst hätte ich es wahrscheinlich vergessen.
Weil es er als Psychologe beobachtet hat, was da...
Ja, genau. Genau, ja. Und er macht aber eben, er hat intuitiv viele philosophische Einsichten, aber treibt es eben nicht so weit, wie es eigentlich, glaube ich, getrieben muss manchmal. Ja? Aber er macht es mehr als andere es machen. Gut, jetzt haben wir davon gesprochen, dass die Vernunft leidet, wenn das Gefühlsleben verkümmert, ja, und nicht da ist. Da leidet die Vernunft. Sie hat nicht das volle Potenzial, kann sie nicht aktualisieren, um das zu erkennen, wozu sie fähig ist. Mhm. Vor allem das Gute.
Sie braucht wie so Informationen aus den Gefühlen, könnte man das so sagen?
Ja, sie braucht den Zugang durch die Gefühle. Mhm. Ja. Und dann durch diesen Zugang hat sie auf einmal einen ganzen Inhalt, den sie dann kritisch betrachten kann. Mhm. Verstehst du? Aber diesen Zugang hat sie ohne die Gefühle überhaupt nicht. Mhm. Und dann mit dem Willen, da gibt es, also ich weiß nicht, Les Miserables, kennst du das?
Ja.
Ja, diesen Roman, ach, ich liebe den. Und da ist der Javert, der Franzose, also der Polizeibeamte oder der Beamte, das ist der Kantianer. Reiner Wille, keine Emotionen. Ja? Mhm. Und der verkennt völlig in Jean Valjean seinen Wert und auch das Gute, das Jean Valjean probiert zu tun. Ja? Und dann auch die weibliche Protagonistin. Er hat überhaupt keinen Zugang zu dem. Und es ist immer nur der Staat und das Gesetz und mit dem reinen Willen wird er das irgendwie also ausrichten, was der Staat will. Und furchtbar, ein furchtbares menschliches Drama bildet sich da aus. Ja? Und so lässt sich ja auch nicht leben. Die wenigsten Leute wollen leben wie Kant. Kant hat ja gesagt, dass du nur Gutes machst, wenn du keine Gefühle dabei hast. Dass das die Prüfung ist für die Reinheit der Moral. Puh. Ja, es ist extrem. Und ich meine, was er erkannt hat, ist, dass es hat einen besonderen Wert, wenn du dich absolut nicht gefühlsmäßig nach dem Studium studieren willst oder deinen Kindern jetzt noch einmal ein Essen vorbereiten willst oder wenn du auch deinen Mann, ja, gefühlsmäßig, oh, Gott, manchmal fehlt das, weißt du?
Ja.
Aber da muss der Wille rein. Der Wille muss sagen, nein, das ist meine Pflicht. Und er muss durchhalten. Und es ist gut. Er weiß, du weißt es noch. Es ist eine gute Sache. Und du hältst dich dran. Ja? Mhm. Also der Wille ist ja sehr wichtig.
Mhm.
Und der Wille ist das Einzige, was mich verändert als Person. Ja?
Okay.
Aber der Wille ohne jedes Gefühl. Und schau, ich habe das eigentlich gar nicht richtig gesagt, weil ich habe gesagt, dass das erst so mit der Phänomenologie diese Einsichten kamen, aber da tue ich jetzt eigentlich dem Aristoteles ganz weh.
Aha.
Weil der Aristoteles, der hat erkannt, er hat gesagt, der gute Mensch ist ein Mensch, der das Gute macht, nicht nur, weil er weiß, dass es gut ist, nicht nur, weil er es wählt und umsetzt mit seiner Freiheit, sondern auch, weil er das Gute liebt und weil er daran Freude hat. Weil es gut ist, verstehst du? Ich glaube, Aristoteles hatte schon ein sehr ausgebildetes Menschenbild. aber er hatte viele Begriffe nicht, wo er diese Unterscheidungen machen konnte. Und das war auch lange Zeit in der Philosophie nicht da, nicht greifbar. Und dann durch die Phänomenologie und die Psychologie. Da hat nämlich die Psychologie auch extrem viel beigetragen. Aber die Philosophie hat dann die Psychologie, hat ein Fundament gebaut, auf der die Psychologie noch weiter und noch effektiver sein könnte, more efficient, more effective,
ja.
Effektiver sein könnte. Ja. Und das ganz, ganz wichtig ist, ja, das in Anbetracht zu nehmen. Also es gibt verschiedene Gefühle und die drei müssen zusammenarbeiten. Ja.
Mhm. Jetzt ist es irgendwie so eine große... ich weiß nicht, Wolke an Informationen, wie, also quasi, es gibt diese, genau, was ich mich jetzt irgendwie frage, ist ich als gefühlsbetonter Mensch, der, glaube ich, schon oft eher dazu neigt, also um ganz ehrlich zu sein, ich finde oft, neige ich dazu, oder mir passiert es oft, dass ich Zugang zu Wahrheit gefühlt bekomme. Also so quasi, ich fühle etwas und das ist jetzt wahr. Also und ich weiß, dass das irgendwie, da arbeite ich dran. Aber jetzt, was meine Frage an dich ist, wie würdest du das jetzt übersetzen in anwendbare, wie unterscheide ich jetzt diese ganze Wolke von, was ist das jetzt für ein Gefühl? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt... im Geistiges ist es jetzt, weiß ich, meine so, also wie, gib mir mal so ein Werkzeugkoffer. so ein Werkzeugskoffer, wie du das jetzt auch übersetzt in, ja, keine Ahnung, die Emotionsregulation oder die Anwendbarkeit im Alltagsleben und was sollte ich mir davon jetzt, also was nimmt man sich davon mit jetzt realistisch? Mhm. Oder was, wie wendest du das auch an, keine Ahnung, selber?
Diese ganze Philosophie, eine praktische Anwendungsfähigkeit, bitte, sag ja. ja, nein, ist eine ganz faire Frage. Und ich möchte, also du hast etwas ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du Wahrheit aufnimmst durch die Gefühle.
Mhm.
Und das ist ja die Einsicht der Phänomenologen, dass die Gefühle nicht Wahrheit, sondern wertaufnahmefähig sind.
Mhm.
Ja?
Ja.
Also, dass du gewisse Werte aufnimmst durch die Gefühle.
Mhm.
Jetzt ist die Frage aber, ist das der einzige Wert? Gibt es höhere Werte? Verstehst du? Also, das ist dann die Frage. Also, irgendeinen Wert nimmst du auf.
Mhm.
In und durch die Gefühle, die geistigen Gefühle.
Ja. Ja? Mhm.
Aber ja, ich meine, die Theorie ist nutzlos, wenn man sie nicht anwenden kann. Aber sie ist nicht nutzlos, weil sie lässt sich anwenden.
Sehr gut.
Ganz konkret und praktisch können wir das jetzt angehen. Puh, okay. Also, ja, meine Güte, da gibt es jetzt so wirklich so viele Beispiele. Wir können jetzt mit einem starten und dann, ich kann ja schauen, da kann man ja wirklich unzählige Beispiele.
Ich sag dir, wie lange ich dir folgen kann.
Beispiele nehmen.
Nein, super, sehr gut.
Ja. Okay, mhm. Weißt du was, ganz konkret, ich bin ja Mutter von 5 Kindern. Ganz konkret. Ich komme nach einem langen Arbeitstag nach Hause. Ich hatte das Haus gerade aufgeräumt. Es gibt gewisse, ganz wenige Regeln in meinem Haus. Aber die sind ziemlich wichtig. Ich komme nach Hause und das ganze Haus ist in Chaos. Also überall ist Unordnung und überall, niemand hat aufgeräumt, niemand hat seine Aufgaben gemacht, gell? Und meine Kinder, alle außer die Jüngste, wissen besser Bescheid. Und da überkommt mich eine Wut. Ja, also da werde ich einfach so zornig.
Ja. Okay.
Gut, also jetzt ist immer gut, eben, wenn man tief durchatmet. Vor allem bei so etwas.
Alle zusammen, einmal.
Eine gewisse Distanz von dem Gefühl. Und sich das einmal anschaut.
Mhm.
Okay, vielleicht kann man sich das, stellt man sich diese 3 Pferde vor. Ja? Ich habe ja nicht nur das Gefühl, sondern ich muss zusammenarbeiten mit Wille und mit dem Dings. Ja? Okay, also Vernunft jetzt. Muss sich da ziemlich schnell einschalten. Mhm. Und muss eine Reihe von Dingen fragen. Mhm. Erstens mal, ist es ein geistiges Gefühl oder ist es, weil ich jetzt gerade hormonell in der Periode stehe oder weil ich irgendwo, verstehst du,
ja,
ist es einfach, hat es irgendeinen Bezug auf ein Objekt?
Ja.
Und in diesem Fall ja.
Auf 5 Objekte.
Genau. Und auch die Tatsache, dass sie mich anscheinend nicht lieben. Das ist total Chaos. Im Haus zusammengebracht haben. Okay. Also, ich kann das sehr schnell erkennen. Nein, es können zwar vielleicht Müdigkeit und andere Sachen mit reinspielen, aber es handelt sich hier um ein Geistesgefühl. Mhm. Okay, das ist einmal das erste, sehr, sehr Wichtige.
Ja.
Weil jetzt muss ich mir das Objekt anschauen.
Ja.
Und jetzt muss ich erkennen, es gibt wirklich eine Unordnung und es ist ein Chaos.
Mhm.
Aber ist das das höchste aller Werte? Ich sehe hier einen Unwert. Ja? Meine Kinder haben nicht an andere gedacht. Und ich probiere sie ständig verantwortungsbewusst zu erziehen, dass sie erkennen, dass sie nicht egotistische Individuen sind. Was ihnen viel natürlicher kommt, als dieses Begreifen, dass sie in Liebe sich so verhalten müssen, dass sie auch die Bedürfnisse von anderen aufnehmen sollen. Okay, nein, aber ich kann das sehen, ja, siehst du? Und ich kann sehen, dass mein Zorn ist einigermaßen gerechtfertigt.
Mhm.
Ja? Aber ich bin so wütend.
Mhm.
Das ist jetzt das Dritte. Bin ich zu wütend für diesen Unwert? Verstehst du? Überschießt mein Gefühl eigentlich diesen Unwert? Behandelt mein Gefühl oder wieder antwortet mein Gefühl, das ist ganz interessant, bin ich so verärgert darüber, wie ich verärgert bin, dass, oder wie ich eine Wut habe auf Hitler, dass er, verstehst du,
ja,
ist jetzt übertrieben und der Hitler wird immer verwendet, aber der Punkt ist, da müssen Unterschiede sein. Verstehst du? Manche Dinge müssen mich wütender machen. Nehmen wir jetzt nicht einmal den Hitler. Nehmen wir jetzt einfach, dass Kinder zum Beispiel sexuell also misshandelt werden oder dass Kinder verkauft werden in, in diese ganze Sexindustrie. Verstehst du? Ich muss mein Gefühlsleben, das erkennt meine Vernunft, muss auch entsprechen dem Unwert. Es kann nicht so antworten, als wäre das der höchste Unwert. In diesem Moment scheint es mir fast so. Der höchste Unwert aller Zeiten. Mhm. Verstehst du? Weil sonst, wenn ich jetzt bestrafe meine Kinder, verstehst du? Wenn ich sie bestrafe wegen der Unordnung, in der gleichen Art und Weise und mit dem gleichen Zorn oder mit dem gleichen, mit der gleichen Erkenntnis, dass das ein Unwert ist, wie ich zum Beispiel eine furchtbare Lüge, eine Lüge oder eine Misshandlung von einem anderen Menschen, verstehst du? Dann lernen meine Kinder auch nicht, dass es Wertunterschiede gibt. Verstehst du?
Ja.
Dann durch mein ungeregeltes Gefühlsleben, ungeregelt durch die Vernunft, also dass ich die Vernunft völlig ausschalte und dass ich jetzt nur anhand von den Gefühlen handle, verstehst du? Gut, nehme jetzt aber ein anderes Gefühl, Schuldgefühl. Das ist ja ganz interessant. Ja. Es gibt ja zum Beispiel Schuldgefühle, die du in Victims, in Opfern hast. Ja? Also Opfer zum Beispiel auch von sexueller Misshandlung, die sich irgendwie schuldig fühlen. Ja? Da muss natürlich auch die Vernunft rein und die Vernunft muss sich das anschauen. Ja? Mhm. Und die Vernunft muss sagen, diese Schuld ist nicht deine. Mhm. Du hast eine Schuld erkannt. Aber du hast sie angenommen, als wäre sie deine Schuld, ist sie aber nicht, verstehst du? Und wenn ich da die Vernunft ausschalte, wie soll ich mich mit dieser Schuld zurecht fühlen, verstehst du? Ich kann mich noch erinnern an der Uni, meine beste Freundin war ein Produkt aus einer Vergewaltigung. Und ich habe lange mit ihrer Mutter, sie waren beide die wunderschönsten Frauen, mit so einer Freude und so einem Frieden. Das hat mich immer total fasziniert. Wie kann das sein? Ja? Also ihre Verlobung ist zerbrochen anhand von dieser Vergewaltigung. Ihre Eltern haben sie aus dem Haus ausgestoßen, weil sie nicht das Kind abgetrieben hat. Es war eine unglaubliche Belastung und furchtbare Krise da. Und sie hat erzählt, wie das ganz schlecht abgelaufen ist. Zum Teil, wo man ihr gesagt hat, du sollst dich einfach nicht schuldig fühlen. Stopp damit. Ja. Aber das kannst du nicht, wenn du nicht siehst, was der Grund ist und wenn du diese Beziehung nicht erkennst und dann dich mit dieser Beziehung befasst, verstehst du? Und erkennst, dass diese Beziehung eine ungerechtfertigte und dass das Gefühl sich verirrt hat, ja, und dass du das Gefühl dann wieder richtig biegst und einen anderen Wert vor Augen nimmst, an die sich ein anderes Gefühl mit dem sich ein anderes Gefühl verbinden kann, verstehst du? Und zum Beispiel das Verzeihen war für sie ganz wichtig. Und das war nie eine Thematik, ja? Also bei diesen ganzen Behandlungen, die sie da jahrelang gehabt hat, wie wichtig die Verzeihung da ist. Und sie hat dann gesagt, das war nicht nur die Verzeihung des Gewalttäters, sondern auch die Verzeihung an all die, die sie unterstützt haben oder unterstützen wollten, aber die so furchtbar ihr Ratschläge gegeben haben, die ihr nicht geholfen haben, mit den ganzen Gefühlen sich zurechtzufinden und die diese Wertunterscheidungen überhaupt nicht ihr geholfen haben, das vor Augen, das musste sie dann selber machen, verstehst du? Also das war jetzt ein sehr heavy Beispiel und vielleicht nicht gerade das günstigste, aber es geht einfach darum, dass die Vernunft eingeschalten werden muss. Ja? Worum geht es in diesem Gefühl? Was ist das Objekt dieses Gefühles? Ist dieses Objekt wahrhaftig wirklich auf einer Skala das Höchste? Wo steht es? Ich muss das Gefühl anpassen. Ja? Ich muss mein Kind mehr lieben als mein Cabrio, das er jetzt gerade zu einem Haufen hat er nicht, er fährt nicht einmal, aber ich stelle es mir vor, wenn ich so ein Auto natürlich lieben würde. Und ich muss das abstimmig machen. Ich muss einfach, verstehst du, Und da muss die Vernunft kommt mit ihrem eigenen Licht, das sie hat, rein und kann das beleuchten, sodass das Gefühlsleben irgendwie befreit wird und sich dann regulieren kann. Ja? Und dann kommt der Wille, weil den Willen haben wir dann auch.
Das dritte Pferd.
Das dritte Pferd, das ganz wichtig ist. Ja. Wenn jetzt die Vernunft erkennt, okay, es ist Geist, es ist das Gefühl und es ist auch angebracht. Ich liebe meinen Mann und er ist wirklich das Beste. Er ist ein unglaublich guter Mann. Ja. Und wenn es nur mehr solche Männer gäbe, sage ich nur mal. Ja, also, und meine Vernunft erkennt das, ja, und hat das auch kritisch beobachtet, aber nicht, ich meine, da hat das, die Vernunft mit dem Herzen zusammengearbeitet und erkannt, nein, das ist die richtige Antwort auf diesen Menschen. Weil dieser Mensch ist nicht nur gut, weil er Mensch ist, aber ist auch gut, weil er verantwortungsbewusst, weil er moralisch, also weil er integriert ist, weil er Sachen, die Werte von Dingen sieht, die wirklich die höchsten Werte sind und danach dein Leben richtet. Ja, also so viele Sachen spielen damit rein. Gut. Diese Liebe ist gut und recht, aber es gibt einen tollen Film auf Englisch, The Princess Bride. Mhm. Und in diesem Film gibt es einen Satz, den liebe ich. Life isn't fair, Your Highness.
Okay.
Also das Leben ist nicht fair. Anyone who says so is selling something. Jeder, der sagt, dass das Leben als Mensch fair ist, der verkauft dir was und zwar das Falsche. Warum ist das Leben nicht fair? Weil, wenn der Wille jetzt da nicht sich einschaltet, und dieses gute Gefühl, das geordnet ist, ja, unterstützt und nährt und am Leben erhält und, verstehst du, die Flamme, dann verschwindet das gute Gefühl. Heute bin ich total verliebt in Christus, aber wenn ich nicht danach handle und wenn ich das nicht umsetze und wenn ich nicht, verstehst du, das in meinem Leben konkretisiere, dann bin ich in einem Jahr garantiert nicht mehr verliebt in Jesus. Mhm. Ja. Schlechte Gefühle, bad news für den Menschen. Mhm. Ein schlechtes Gefühl, zum Beispiel des Neides, ja, wenn ich da, oder des Minderwertigkeitsgefühles, ja, zum Beispiel wenn ich meinen eigenen Wert ständig, also sogar hasse, ja, wenn da die Vernunft sich nicht einschaltet und dann der Wille nicht dieses Gefühl anschaut und sagt, nein, das ist nicht gerechtfertigt. Ja, du kannst nicht dieses Gefühl, oder wenn ich zum Beispiel denke, dass jemand mich, dass ich unschuldig bin und jemand hat mich verraten, verstehst du, ein Freund oder eine Bekannte, dabei stimmt das gar nicht, sondern sie waren nur ehrlich, ja, aber ich stecke so drin in diesem negativen Gefühl und wenn der Wille nicht sagt, stopp jetzt damit, zusammen mit der Vernunft, ja, und jetzt hör auf. Und zum Beispiel bei dem Neid, denk an das Gute in diesem Menschen, weil der Neid gönnt ja das Gute nicht einem Menschen, weil er immer das Schlechte sieht in dem Menschen. Ja. Denk an das Gute in diesem Menschen und so weiter. Wenn der Wille sich dann nicht einschaltet und noch ärger, wenn der Wille dann, mit dem Willen tue ich es dann in eine Schachtel oder ich subliminiere es irgendwie, ja, oder ich stecke es irgendwie, ich tue es da runter stecken und vergraben. Dann geht dieses Gefühl nicht weg, wie bei den guten Gefühlen, sondern dieses Gefühl beginnt sich auszubreiten und ist wie Gift. Mm. Und es beginnt dann in die guten Dimensionen meines Lebens, die geordneten, sich dann da rein zu kriechen und kann dann irre Schaden anrichten.
Ich würde gerade sagen, weil so das ist, also was du ja sagst, würde ich sagen, ist ganz was anderes, wie jetzt zu sagen, oh, schlechtes Gefühl, runtergedrückt, so. Nein. Sondern das ist ja eine ganz bewusste Auseinandersetzung und wie du auch vorhin das Schlagwort Integration, also so alles irgendwie zusammenbringen oder was verstehst du damit, wenn man das so integriert?
Ja.
So
ja,
einfach nee. Ich, diesen Prozess, wie du jetzt beschrieben hast.
Und in diesem Dings, du musst es konfrontieren. Warum zum Beispiel empfinde ich immer Neid? Mhm. Ja, was ist der Grund? Warum finde ich das so unwertig? Und normalerweise zeigt das, weil zum Beispiel ich das als irgendeine Bedrohung meines eigenen Wertes, weißt du, meines Eigenwertes empfinde und so weiter. Also ich muss da das Licht der Vernunft und dann mit dem Willen ganz konkret, nein, und dann die Ursache bearbeiten, verstehst du? Weil oft sind das dann Wunden in mir selber, die da, und das muss ich dann beginnen, aktiv, frei zu bearbeiten. Mhm. Okay, und dann gibt es eine ganz faszinierende Dimension des Willens, die völlig unterschätzt wird und so wichtig ist. Ich sehe das bei meinen Kindern. Und das ist diese ganze, diese indirekte, der Grund, warum vor allem, glaube ich, Männergefühle nicht zu mögen, ist, man kann sie nicht kontrollieren. Sie lassen sich, also sie fallen nicht unter dem freien Willen, wie die meisten anderen Sachen, die wichtig sind für den Menschen. Mhm. Und das stimmt. Gefühle kannst du nicht head-on konfrontieren. Du kannst sie nicht, also verstehst du? Mhm. Gefühle lassen sich regulieren, aber du kannst nicht, das wäre der perfekte Mann für mich. Und jetzt, ich sollte mich eigentlich verlieben. So funktioniert das Gefühl nicht, verstehst du? Gefühle sind frei und sind spontan und sind unkontrollierbar, aber sie lassen sich beeinflussen. Extrem beeinflussen. Mhm. Und da gibt es ganz interessante Literatur. Zum Beispiel, schau, für mich jetzt als Mutter, alles nach 19 Uhr, vergiss es. Das ist für mich so ein Leid. Wenn irgendjemand sagt zum Beispiel, ich habe am Montag ein Event und da muss ich vor Leuten stehen. Oh Gott. Und da, verstehst du, indirekt muss ich jetzt mein Herz beeinflussen, weil sonst wirkt sich das aus und negativ auf alle, die von mir abhängen in dieser Situation. Und da kommt der Wille rein und sagt, nein, ich tue jetzt so, als ob. Ich tue jetzt mal lächeln. Und auf einmal springt das Gemüt an, verstehst du? Der Wille kann das Gemüt, also diese geistigen Gefühle, eigentlich so ein bisschen zum Kickstart geben. Ja? Mhm. Und es ist auch so, wenn ich probiere, eine gute Beziehung zu haben, eine liebende Beziehung, eine reine Beziehung, also verstehst du, dann kann ich nicht Filme schauen und Bücher lesen und mich mit Leuten abgeben, die total, auf Englisch sagst du, the mind in the gutter. Mhm. Verstehst du? Die irgendwo auf dem Untersten, also die den Menschen überhaupt nicht in seiner Schönheit sehen, sondern nur alles irgendwie benörgeln und bekreteln und nur das. Dann kann ich nicht ein Herz sein, das offen ist für Werte. Mhm. Verstehst du? Und das ist ein indirekter Einfluss. Und in den indirekten Einfluss fallen übrigens die anderen zwei Gefühle. Mhm. Weil diese geistigen Gefühle und diese geistige Fähigkeit, so richtig tiefe Gefühle zu haben, die sind natürlich auch, stimmen damit ab, ob ich mich wohlfühle in meinem Leib und mein Leib auch eine gewisse Gesundheit hat und auch meine Psyche, verstehst du? Ich kann nicht geistig in eine Höhe steigen, gefühlsmäßig, wenn die anderen, aber trotzdem verknüpften Gefühle so furchtbar mich runterziehen. Aber nichtsdestotrotz, und jetzt kommt eben der wesenhafte Unterschied, auch die Leute, ich habe jetzt zum Beispiel eine Bekannte, sie ist unvorstellbar, sie hat das vierte Kind auf die Welt gebracht und wurde zwei Tage später ins Krankenhaus geliefert. Sie konnte nicht atmen. Sie hatte literweise Flüssigkeit in den Lungen und sie hatte überall Tumore, ja, und hat jetzt Krebs. Puh. Und du kannst dir nicht vorstellen, diese Frau leidet physisch, hat unglaubliche Schmerzen teilweise und sie strahlt eine Freude aus.
Wahnsinn.
Und sie hat so eine Freude. Und das ist der Grund, warum wir unterscheiden müssen. Weil obwohl sie verknüpft sind, ist die Fähigkeit des Menschen auf einem geistigen Niveau, verstehst du? Und dass sogar ihre Schmerzen integriert werden auf ein geistiges Niveau, also das heißt, dass die Seele wichtiger ist in meinem Leben und dass die Seele fähig ist, sogar den Leib mit reinzubeziehen. Mhm. Und das unterschätzen wir, wenn wir nur auf einer Gefühlsebene und vor allem noch Ärger auf einer Gefühlsebene, die sich wirklich nur auf den Leib, auf das Leibliche bezieht, was zum Beispiel mit Sexualität und Liebe ganz stark zusammenhängt, ja? Dass das nur auf meine Appetite und meine Gelüste und so weiter runter alles zieht. Das ist so eine Gefahr im Menschen. Und das sind also eben, wir müssen integriert leben. Mhm. Und wir sind dazu fähig. Und wenn wir das machen und wenn wir diese Balance schaffen auf dieser geistigen Ebene zwischen Vernunft, Gefühl, Herz und Wille, dann öffnet sich in allen drei Dimensionen, verstehst du, alle drei werden befähigt, weiterzugehen, als sie fähig wären, wenn sie es nur auf ihrer, also eigenständig machen würden. Mm, ja?
So gut.
Und zusammen kommen sie in ihre volle Wahrheit. Und ich finde das einfach so extrem schön bei Menschen.
So cool.
Ja.
Wenn du redest, kriege ich richtig Lust. Irgendwie so, das ist so inspirierend jetzt. Also ich freue mich da jetzt, mich auch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen und es echt mitzunehmen und da auch drüber nachzudenken. Ich glaube, es ist gut, diese Auseinandersetzung mal mit diesen drei Pferden. Deshalb vielen, vielen Dank dir. Wir sind schon aus mit Zeit. Es war so schnell vergangen. Ist immer so mit dir. Ja. Danke dir.
Danke dir, Stefanie. Es war eine Freude.
Ja,
wie immer.
Ja. Same.